Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Auf nach Afrika heißt es gleich bei uns mit Arthur Rimbaud und dem Schriftsteller Michael Reus, der dem französischen Lyrikklassiker dorthin gefolgt ist. In seinem neuen Roman Der Traum vom Fremden, davon lassen wir uns erzählen von Michael Reus. Er ist unser Gast. Die große außereuropäische Welt in all ihren kulturellen Schattierungen, das ist das Thema des Berliner Schriftstellers Michael Reus. Seine vielen Bücher und auch etliche literarische Filme haben uns in den Jemen, nach Israel, Afghanistan, Mali, nach China, in die USA geführt. Und jetzt reisen wir aufs Neue mit ihm nach Afrika, ins Äthiopien des 19. Jahrhunderts. Auf den Spuren eines Klassikers der Lyrik, des Franzosen Arthur Rimbaud. Der Traum vom Fremden, so der Titel des Romans von Michael Reus. Er ist im Studio. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, Herr Scholl.
Als Sie das letzte Mal bei uns waren, Herr Reus, da feierten Sie großen Erfolg mit Zeithain, einem monumentalen Roman über Friedrich den Großen. Von Preußen ging es dann im nächsten Buch nach Albanien. War jetzt mal wieder Zeit für den afrikanischen Raum?
Also ähnlich wie in Zeithain die Katte-Figur hat mich Rimbaud natürlich eigentlich seit meiner Jugend verfolgt. Ich glaube, für einen jugendlichen Poeten aus der Provinz ist Rimbaud einer der ersten Identifikationsfiguren. Ich habe das Gefühl jetzt so mit dem zunehmenden Alter, dass sich da gewisse Kreise schließen und ich an Figuren, Persönlichkeiten, Vorbilder wieder zurückkomme, die lange Zeit bestimmt waren. Also lag das für mich in meiner eigenen Biografie nahe, mich dann einfach nochmal intensiver mit Rimbaud zu beschäftigen.
Jetzt haben Sie mir schon eine Frage sozusagen beantwortet, die ich natürlich gestellt hätte, warum überhaupt Rimbaud? Aber lokalisieren wir mal genauer, wohin wir mit Ihnen und mit Rimbaud reisen. Es geht in eine Region, deren Namen ich jetzt erst gelernt habe, den Ogaden. Wo ist das genau und wie müssen wir uns diese Gegend vorstellen?
Ja, diese Wahl des Ortes ist eigentlich bedingt durch Rimbauds Biografie. Als ich mich nochmal intensiv mit ihm beschäftigt habe, da habe ich festgestellt, dass eigentlich jeder Tag in seinem Leben ausführlich dokumentiert ist, bis auf zwei Episoden. Das eine ist diese Reise in den Ogaden, da sage ich gleich was dazu, und diese Zeit in der Fremdenlegion auf Java. Das sind zwei blinde Flecke in der Biografie. Und ich habe mir bewusst diese beiden blinden Flecke ausgesucht, um da einfach auch ein poetischen, imaginären Spielraum zu haben, das mit meiner Fantasie von Rimbaud zu füllen. Das ist ja eine Tagebuchform, also Rimbaud spricht selbst. Es sollte plausibel sein, es sollte möglich sein, dass es so passiert ist, aber ich wollte nicht festgelegt sein, schon wieder von autobiografischen Vorgaben. Der Ogaden ist ein im 19. Jahrhundert fast unerforschtes Gebiet im Süden Äthiopiens. Abessinien hieß es damals. Rimbaud hat schon in seiner Zeit in Aden angefangen, sich einfach nochmal neu zu erfinden. Er hatte vor, eine große ethnografische Studie zu Afrika zu machen. Er wusste, dass er dann nach Hagar geht. Das war eine Filiale des Kaufhauses, für das er in Aden gearbeitet hat. Und hat sich da unzählige Bücher schon kommen lassen zur Ökonomie, zur Landwirtschaft, zur Kultur in Afrika. Und wollte einfach nochmal etwas Neues beginnen. Von dieser Expedition in den Ogaden gibt es nur einen kurzen Rapport, den er für ein ethnografisches Magazin in Paris geschrieben hat. Das sind nur 4-5 Seiten. Aber auch da sehen wir, dass es ein ganz neuer Rimbaud ist, mit einer ganz neuen, kargen Sprache, also vollkommen unpoetisch, was erstmal überrascht. Aber wenn man den Bruch sich nochmal vergegenwärtigt, mit der er da der Poesie abgeschworen hat, dann überrascht es einen einfach eigentlich nicht.
Kommen wir mal zu diesem Bruch. Also ich glaube, in Frankreich kann jedes Gymnasiumsschulkind diese verwickelt dramatisch-tragische Lebensgeschichte dieses Dichtergenies Rimbaud herunterbeten. Bei uns, glaube ich, kann man das nicht so voraussetzen. Was war mit ihm eigentlich los? Was hat ihn denn nach Afrika verschlagen?
Also eigentlich gibt es zwei große Brüche in Rimbauds Leben. Also er hat eine sehr provinzielle, katholisch geprägte Kindheit, war Musterschüler in der Schule, war Kirchgänger, Messdiener, hatte eine sehr bigotte Mutter. Und mit dem Beginn seiner Pubertät gab es den ersten radikalen Bruch. Er ist dann abgehauen von zu Hause, ist dann als Schwarzfahrer nach Paris, wollte dort einen bewunderten Poetenfreund, damals noch nicht Freund, sondern erstmal nur ein bewunderter Poet, Valin, wollte er treffen, hatte erste eigene Versuche in der Lyrik schon mit 14, 15, ist dann aber auf der Schwarzfahrt nach Paris erwischt worden, war da 2 Wochen im Gefängnis, hatte schon eigentlich eine Spur seiner zukünftigen Karriere gelegt, nämlich die des Landstreichers, des Anarchisten, des Kleinkriminellen. So ist er da auch in Paris aufgetaucht. Also fast das Gegenbild des liebenswürdigen Musterschülers, den er zuvor abgegeben hat, hat Valin kennengelernt. Beide haben sich auf unterschiedliche Art ineinander verliebt, was in einem Riesenskandal, in einem Mordversuch und in einer Gefängnisstrafe für Valin geendet ist. Und Rambeau hat dort tatsächlich so das Enfant terrible auch gespielt, hat sich sehr, sehr unsozial, bösartig zum Teil auch gegeben. Also es gibt so ein Spiel, was er im Kreis von Dichterkollegen in einem Restaurant gemacht hat, mit Valin zusammen, wo man mit dem Messer so auf die Hand sticht und sie dann schnell wegziehen muss. Und er hat Valin ganz bewusst in die Hand gestochen, obwohl die da schon eine freundschaftliche Beziehung zueinander hatten. Also er war sicher kein angenehmer Jugendlicher. Aber dieser Skandal, Valin hat, als Rambeau sich trennen wollte, auf ihn geschossen und ist dafür ins Gefängnis gekommen. Dieser Skandal war ein nationenweiter Skandal. Valin war verheiratet, die Frau hat sich von ihm getrennt, es gab eine Gerichtsverhandlung. Rambeau ist sozusagen in Schande zurück in die nordfranzösische Provinz gegangen und dort konnte er das dann nicht aushalten. Also es ging keinen Weg zurück in diese katholische Kindheit, also fing jetzt eine Episode der Wanderschaft an. Und das hatte viele verschiedene Stationen. Er war Vorarbeiter in einem Steinbruch auf Zypern. Er war in der Fremdenlegion auf Java, wo er desertiert ist. Und dann hat es ihn nach Aden verschlagen, Südjemen, wo er im Dienst eines französischen Kaufmanns stand, der ihn dann nach Afrika zu einer Filiale eben nach Hagar geschickt hat. Und dann ist er eben auch relativ jung, mit 37 Jahren, an Krebs gestorben. Also eine tragische Geschichte, eine berührende Geschichte und eine widersprüchliche Geschichte.
Sie schreiben ein Tagebuch, es sind 6 Cahiers, Hefte. Das heißt, Sie schlüpfen als Autor in ein Rambeau-Ich. Sie haben uns jetzt gerade schon die biografischen Stationen schnell entwickelt, im Kurzdurchlauf, wie er überhaupt nach Afrika kam. Aber er hat auch den Plan oder den Entschluss gefasst, dort nicht mehr zu schreiben. Wie war es denn für Sie, sich in diesen Charakterkopf jetzt hineinzuversetzen, der kein Schriftsteller mehr sein will?
Das hat mich natürlich von Anfang an fasziniert. Warum hört jemand auf zu schreiben, der jetzt inzwischen ja als der wichtigste, einflussreichste französische Poet des 19. Jahrhunderts gilt und vielleicht auch darüber hinaus? Und der eigentlich sein ganzes dichterisches Werk innerhalb von 3, 4 Jahren in der Jugendzeit geschaffen hat, zwischen 15 und 19, was ja dann einen jungen deutschen Poeten auch fasziniert, wo wir dann ja vielleicht in den 20ern heutzutage anfangen. Also das war ein Mysterium einerseits, aber in dem Augenblick, wo man sich näher mit der Biografie Rambeaus beschäftigt, kommt man eigentlich zu 2 Schlüssen. Einmal hat er nicht wirklich aufgehört zu schreiben. Er hat aufgehört, poetisch zu schreiben, weil die Lyrik unmittelbar verbunden war mit seinem Verhältnis zu Verlaine, der ja auch das dichterische Vorbild war. In seiner Lyrik kommt sehr viel dann metaphorisch auch eine Auseinandersetzung mit dieser Beziehung vor. Dieser radikale Bruch mit Verlaine spiegelt sich auch wieder in dem radikalen Bruch mit dieser literarischen Form. Er hat aber auch danach weitergeschrieben, vor allen Dingen Briefe. Und mit diesem Rapport einer Reise in den Ogaden hat er versucht, einfach noch einmal sich wiederum neu zu erfinden und diesmal als Wissenschaftler, also sehr, sehr fern von der Poesie, aber immer noch schreibend, reflektierend. Und das als Möglichkeit, eben mit den selbsterfahrenen Brüchen, dem Fremdsein in ihm selbst umzugehen und dafür wiederum eine neue Sprache zu erfinden.
Also diese Expedition durch den Ogaden, das ist so plastisch beschrieben, die Landschaft, die brutal unwirtliche Natur mit Hitze, Moskitos, Löwen und Schlangen und die Menschen, die afrikanischen Krieger, die dort lauern und leben und hochgefährlich sind, die sich gegenseitig massakrieren, aber auch jeden Fremden, der irgendwie ihre Region betritt, mit ihren Riten auch. Also da sind sie wieder sowas von in ihrem Element, hatte ich den Eindruck. Das muss auch ein Reiz gewesen sein, erneut auf so eine große Fahrt zu gehen, wie Sie es ja oft schon unternommen haben in Ihren Büchern, oder?
Ja, aber Rimbaud ist nicht der aufgeklärte Reisende im 21. Jahrhundert, sondern ist eigentlich selbst Teil noch einer kolonialen Kultur. Das heißt, ich habe versucht, einfach jetzt nicht meine Art von kritischem Ethnozentrismus dort hineinzuarbeiten, sondern Rimbaud hat mit Waffen, mit Elfenbein, angeblich auch mit Sklaven gehandelt. Er war Kaufmann. Er war dann auch jetzt in diesem Versuch als Wissenschaftler durchaus einer der typischen kolonialen Reisenden des 19. Jahrhunderts. Das Einzige, was ihn mir da sehr sympathisch gemacht hat, das war sein ganz undünkelhaftes Verhältnis zu seinem Bediensteten, der auch gleichzeitig ein Freund war, den er sogar als seinen Erben eingesetzt hat, Jami, der 20 Jahre jünger war als er, aber der dann von den Erben, von seiner eigenen Verwandtschaft natürlich ignoriert wurde. Was soll da ein afrikanischer Bediensteter Rimbauds Erbe antreten? Aber für Rimbaud war er sehr wichtig. Er war nicht nur Bediensteter, er war Sprachlehrer, er war Reisegefährte bei einer Reise nach Kairo und ins Heilige Land. Also es war tatsächlich so etwas wie die wichtigste Bezugsperson für Rimbaud. Und das war nicht üblich in dieser Zeit, dass man fraternisierte mit den sogenannten Eingeborenen, in Anführungsstrichen. Davon wissen wir, und da war Rimbaud auch konsequent, bis hin ihn da zu seinem Erbe einzusetzen.
Ich habe mich beim Lesen immer mal wieder gefragt, wie das wäre, wenn man jetzt von Arthur Rimbaud, also dem ganzen großen Mann und Klassiker und deiner Lebensgeschichte, überhaupt keinen Schimmer hätte. Wenn man einfach dieses Buch so aufschlägt, ob das funktionieren würde. Und ich glaube nämlich ja, weil diese Figur ist so stark, dass ich, glaube ich, jetzt auch sie akzeptieren würde als Person, als Dichterperson, wenn es gar kein reales Vorbild gewesen wäre. Ist ein bisschen eine Spekulation, die wir beide jetzt gar nicht so führen könnten. Aber was meinen Sie?
Ja doch, also man kann sie ja schon führen, weil als Autor denke ich natürlich daran, an einen Leser, der nicht alles weiß, was ich weiß, der nicht alle Biografien gelesen hat und alle Briefe und Tagebücher. Der Roman muss funktionieren ohne das Hintergrundwissen. Und sehr viel von dem, was ich jetzt ganz kurz da nur umrissen habe, kommt ja auch im Roman vor. Also in Rückblenden, die Vorgeschichte, Familiengeschichte, was dann auch immer ein bisschen sich dann wieder ins Surreale, Traumhafte auflöst. Weil Rimbaud zu der Zeit auch schon schwer opiumsüchtig ist. Also das ist dann wieder auch legitimiert, also das Lyrische über das Rauschgift wieder hineinzubringen in den Roman. Aber ich glaube, ich gebe so viel Hintergrundwissen. Das kann natürlich jetzt auch einfach nur die literarische Gestalt sein. Aber so viel Background-Information über diesen Helden, dass der auch eine Autonomie entwickelt und unabhängig von einem realen Rimbaud existieren kann. Am Ende sind es natürlich immer auch Double von mir.
Sie sagten, dass dieser Dichter Sie so beeindruckt hätte von frühester Jugend an. Hat sich Ihr Rimbaud-Bild jetzt durch diese Arbeit, durch diese intensive Beschäftigung auch nochmal mit ihm verändert?
Ja, ein wenig. Also ich glaube, so als junger Mensch habe ich vieles im Rätselhaften gelassen, was mir heute einfach vollkommen verständlich erscheint. Also dieser abgegriffene, berühmte Satz, ich ist ein anderer, ist mir so etwas von klar. Also dieser junge Mensch mit 14, 15, der in der katholischen Provinz plötzlich entdeckt, dass er schwul ist, dass er gehasst wird von seiner Mutter, seinen Lehrern, von Gott. Wie geht man damit um? Und dann diese Wut, die Aggression, die daraus entsteht. Also das war mir so klar. Und dann natürlich die Schande, die mit der er nachher umzugehen hat. Die Scham, die er eigentlich sein Leben lang nicht mehr los wird. Also in der Fremde hat er das ja verschwiegen, dass er der poetische Rimbaud ist. Er wollte mit seinen Gedichten nichts mehr zu tun haben. Diese Art von Selbsthass, die nicht wirklich auch nicht poetisch aufgearbeitet werden kann, sondern ja Teil dieser Zeit war, des Milieus, in dem er groß geworden ist, das war mir so nah, so vertraut. Und dasselbe fand dann statt in der Lyrik. Als ich sie gelesen habe, war klar, dass er hatte keine andere Sprache, um sein Empfinden, sein Seelenleben irgendwie zu erklären. Er musste eine Sprache erfinden, weil er sie nicht vorgefunden hat. Und plötzlich, alles, was mir damals rätselhaft erschien, scheint mir jetzt einfach so leicht zu demaskieren. Natürlich erzählt er über die eigenen Verwundungen, Ängste und über die Liebe natürlich, für die es damals keine Worte gab.
Danke, Michael Röss, für Ihren Besuch bei uns und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.
Alles Gute Ihnen und
danke Ihnen.
Auch für den Traum vom Fremden natürlich. Der neue Roman von Michael Röss ist jetzt im Albino Verlag erschienen mit 230 Seiten für 22 Euro.
Adventskalender. Ich bin Maja Elmenreich, Redakteurin und Moderatorin der Sendungen Kultur heute und Zwischentöne im Deutschlandfunk. Ich verschenke in diesem Jahr mal wieder Dörte Hansens Roman Mittagsstunde. In Brinkebüll, einem kleinen Dorf in Nordfriesland, wird ordentlich aufgeräumt. Im Zuge der Flurbereinigung werden nicht nur Felder neu aufgeteilt, Straßen begradigt und Urwüchsiges abgeholzt, auch die Menschen im Dorf verändern sich, denn aus dem bäuerlichen Leben wird hochtechnisierte Landwirtschaft. Dieser gravierende Veränderungsprozess ist der Hintergrund von Mittagsstunde. Im Vordergrund das Leben der Menschen im Dorf, insbesondere das von Ingvar Feddersen, der während der Flurbereinigung gezeugt wird, im Dorfgasthof seiner Großeltern aufwächst, der das Gymnasium besuchen darf und der sich auch als Erwachsener noch immer fragt, ob er nach Brinkebüll gehört oder nicht. Mir als Städterin wurde der Zahn gezogen, dass ich weiß, wie es in einem Dorf zugeht. Nach der Lektüre von Mittagsstunde aber bin ich vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Schonungslos und doch auch liebevoll, mit dem Blick für kleine Schrulligkeiten und schwere Schicksale, erzählt Dörte Hansen vom Leben in Brinkebüll. Und dafür braucht sie meist nur wenige Worte. Ein Bild reicht aus, eine kurze Beschreibung und schon ist eine Figur sichtbar, eine Atmosphäre spürbar. Ich verschenke Mittagsstunde von Dörte Hansen seit Jahren. So oft schon habe ich es in Papier gewickelt und mit Schleife verpackt, dass ich inzwischen eine kleine Liste darüber führe, wer es von mir bereits bekommen hat. Denn es gibt ja kaum was Peinlicheres als eine Geschenkdoppelung, ist mir allerdings auch schon passiert. In diesem Jahr geht Mittagsstunde per Post an Hanna, meine Freundin aus Kindergartenzeiten. Die ist eine Viel- und Vorleserin, kannte aber den Roman noch nicht. Da ich finde, dass man Mittagsstunde von Dörte Hansen einander wunderbar laut vorlesen kann, habe ich mir gedacht, packe ich's mal wieder ein.
Täglich ein Büchertürchen bis Weihnachten, unser Adventskalender.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Heute mit der Überraschungsliteratur-Nobelpreisträgerin 2020, der US-Amerikanerin Louise Glück. Die meisten von uns kannten sie überhaupt nicht. Inzwischen weiß man viel über ihre Dichtung. Und jetzt kann man wieder Neues von ihr auf Deutsch und Amerikanisch lesen. Ein neuer Gedichtband ist erschienen. Und unser Kritiker und Lyrikspezialist Nico Bleutke, selbst ein Dichter, ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Der Titel des Bandes, der lässt schon aufhorchen: Winterrezepte aus dem Kollektiv. Heißt auch genauso im Original: Winter Recipes from the Collective. Gibt es tatsächlich Kochrezepte?
Ja, die gibt es. Also nicht im Sinne von 50 Gramm Butter, 100 Gramm Mehl. Aber es gibt zum Beispiel das Titelgedicht handelt historisch von dem Abbau und der Behandlung von Moos. Und das kann man offenbar mit Senf und Kräutern in so eine Art frühzeitliches Sandwich verwandeln. Dann spielen Rezepturen und Listen allgemeine große Rolle, auch im Sinne von so einer Art Handlungsanweisungen. Und dann besteht so eine Liste ja immer aus Zutaten, aber man muss erst mal was draus machen, muss etwas köcheln. Und damit spielt Louise Glück sehr schön in ihren Gedichten.
Und was wäre dann das Kollektiv?
Das ist schon ein sehr viel offener, komplexerer Begriff. Also in diesem Titelgedicht, das ist so eine Art Seminar- oder Meditationsgemeinschaft. Asiatische Philosophie, Zen-Buddhismus spielt eine große Rolle. Das ist ein Kollektiv. Dann wenden sich diese Gedichte immer an ein Du. Die Schwester der Sprecherin wird oft angesprochen, manchmal so eine Gruppe von Freunden. Also auch, sie sind dialogisch und in dem Sinne kollektiv. Und dann ist das Kollektiv natürlich die Gemeinschaft, die Gesellschaft, aus der all die großen Fragen kommen, um die sich diese Gedichte drehen. Vergänglichkeit, Krankheit, Tod. Das ist wirklich, auch die Verdrängung des Todes spielt eine ganz große Rolle. Und das Schöne ist, obwohl Louise Glück es immer festmacht an einzelnen Geschichten und einzelnen Bildern, schwingt im Hintergrund dieses Kollektive und dieses Bezogensein auf so etwas wie das menschliche Leben immer mit. Und diese Verquickung der beiden Sphären macht die Gedichte so schön beim Lesen eigentlich.
Und wie hört sich das an? Wie klingt das? Sie haben uns ein paar Verse mitgebracht.
Das war gar nicht so leicht, etwas auszuwählen, denn die Gedichte sind immer zu Zyklen angeordnet und da sie erzählend sind, oft auch sehr lang, ziehen sich so über 2-3 Seiten. Aber ich habe mal den Anfang aus einem Zyklus, der heißt The Denial of Death, die Verleugnung des Todes. Ich hatte meinen Pass in einem Gasthaus liegen lassen, in dem wir etwa eine Nacht verbrachten und dessen Name mir entfallen war. So fing es an. Das nächste Hotel wollte mich nicht aufnehmen, ein schönes Hotel in einem Orangenhain mit Blick aufs Meer. Wie beiläufig du dich zufrieden gabst mit dem Zimmer, das unseres gewesen wäre, und wie vergnügt du später auf dem Balkon standst und mich bewarfst mit silberumwickelter Schokolade. Am nächsten Tag setztest du die Reise fort, auf die wir uns zusammen begeben hätten.
Und was, Nico Bleutke, wird hier für Sie deutlich, so an lyrischer Eigenart, Form und Kraft auch? Es hört sich ja an, auch wie eine Erzählung fast, ne?
Genau, die haben was sehr Narratives, immer so Erzählbögen, auch das Dialogische, es wird wieder ein Du angesprochen. Dann ist es so, dass Louise Glück immer so eine alltägliche Situation nimmt, die holt sie aus der Erinnerung eines der großen Momente, die das menschliche Leben zusammenhalten, und dann wird das Ganze gewissermaßen mit Gedanken angereichert. Es ist in einer Sprache, die auch im Klappentext als schlicht beschrieben wird. Ich finde die gar nicht so schlicht, sondern gerade verglichen mit sonstigen Büchern von Glick ist es eine Sprache, die unter anderem sehr dezent Fachbegriffe reinholt, und vor allen Dingen spielt Glick immer mit Figuren aus Klang und Rhythmus, die eigene Atmosphären erzeugen. Und das Schönste ist, dann gibt es aber immer so in den Gedichten so eine Art Kipppunkt oder Absprungstelle in eine andere Welt. Man ist in einer Dämmeratmosphäre und plötzlich leuchtet ein Fenster in einem Haus in der Entfernung auf. Oder die Sprecherin sieht sich den Sonnenuntergang an und in einem Verhältnis pointierter Symmetrie, wie sie es nennt, muss sie plötzlich an den Tod denken. Und das ist das Schöne. Es heißt einmal, es lehrt mich, in der Fantasie zu leben. Ein kalter Wind weht, als ich die Wüste durchquere. Also auch wenn man die Wüste durchquert und die Sterblichkeit und die Vergänglichkeit vor Augen hat, gibt es immer diese andere Welt der Fantasie. Und auch diese beiden Welten sind in den Gedichten immer sehr schön aufeinander bezogen.
Sie haben uns jetzt die übersetzten Verse gelesen, Nico Bleutke. Das ist bei Lyrik immer ein wichtiger Punkt. Hat die Übersetzerin Uta Gossmann das gemeistert, diese Gedichte gut zu übertragen?
Das ist leider, um im Bild zu bleiben, der wunde Punkt an diesem Gedichtband. Die Übersetzungen sind leider nicht gut. Man hat das so ein bisschen gehört, in der gelesenen Textstelle. Sie klebt an der englischen Grammatik. Da ist dann sehr umständlich von diese Präteritumformulierung standst, bewarfst, setztest, oder sie vergreift sich öfter im Sprachregister. Hier ist von einem Inn, also man kennt das aus Holiday Inn, von einem Hotel vielleicht oder so etwas die Rede. Es wird aber übersetzt mit Gasthaus, wenn müsste es ja ein Gasthof sein. Es ist aber auch daneben im Sprachregister eine Formulierung wie each body wird nicht übersetzt mit jeder Körper, sondern ein jeder Körper. Es sind immer so Überpathetisierungen. Und ich hatte generell den Eindruck, es gibt eigentlich gar keine eigene Vorstellung, wie eine deutschsprachige Entsprechung zu Louise Glicks Gedichten aussehen könnte, vor allen Dingen was die Klang- und Rhythmusfiguren angeht, sodass ich beim Lesen sehr glücklich war, dass es eine zweisprachige Ausgabe ist und man dann zumindest im Englischen sich daran freuen kann und nachvollziehen kann, wie Louise Glick zum Beispiel aus Lauten ganze Landschaftsatmosphären hervorzaubert.
Wir haben ja jetzt seit der Verleihung des Nobelpreises so viel von ihr gehört und so viel gelernt und waren eigentlich ja auch als Literaturfachleute, sag ich mal, immer ein wenig kleinlaut, dass man diese Frau überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wirklich über Jahrzehnte, die sie ja schon schreibt und eigentlich auch bekannt ist. Wie ist es eigentlich Ihnen gegangen letztes Jahr, Nico Bleutke? Ich meine, Sie selbst vom Fach, hat Ihnen der Name etwas gesagt? Und sagten Sie, oh ja, Louise Glück, wunderbar?
Also ich kannte den Namen, weil eben zwei Bände 2007 erschienen waren.
Ah ja, die hatten Sie schon gelesen.
Und Averno deuteten aber schon darauf hin, dass es da auch, und ich hatte die gelesen, nicht immer ganz kitschfrei zugeht. Und von daher war ich ein bisschen reserviert, bin aber jetzt nach diesem Band durchaus glücklich, weil das nochmal andere Gedichte sind und wirklich die auch etwas Großes und, um es pathetisch selber zu sagen, Tiefes haben.
Das ist dann eigentlich immer toll, was diese Nobelpreis-Jury dann sich ausguckt und dann eben auch wirklich eine bei uns in Europa kaum bekannte Lyrikerin auszeichnet. Muss sie auch freuen, oder?
Sagen wir so, in diesem Fall hat es wirklich ganz gut geklappt, ja.
Dankeschön. Nico Bleutke über Winterrezepte aus dem Kollektiv, den neuen Gedichtband von Louise Glück, jetzt auf Deutsch von Uta Gossmann, erschienen im Luchterhand Verlag. 80 Seiten kosten 16 Euro. Mehr dazu unter www.deutschlandfunkkultur.de. In dieser Woche ist die große Vampir-Saga-Autorin Anne Rice gestorben. Wir haben sie gewürdigt, auch als Mutterpatin der aktuellen literarischen Fortschreibung des Themas und der ja schon lange anhaltenden Tradition in der Geistgeschichte über den Vampirismus. Daran erinnert jetzt auch ein Buch, das just der Literaturwissenschaftler Andreas Puff-Trojan vorlegt. Eine Studie über Vampire als Schattengewächse der Aufklärung, so der Titel. Und unser Autor Christian Berndt hat den Band gelesen und auch Andreas Puff-Trojan getroffen.
Serbien 1731. Aus einem abgelegenen Dorf dringen seltsame Nachrichten. Tote seien aus den Gräbern auferstanden, hätten ihre lebenden Verwandten angefallen und ihnen Blut ausgesaugt. Die österreichischen Besatzungsbehörden schicken Feldärzte, die die Leichen der angeblichen Untoten ausgraben und untersuchen sollen, um zu beweisen, dass sie wirklich tot sind. Aber als man die Toten exhumiert, zeigt sich Seltsames. Der Körper eines lange Verstorbenen zeigt keinerlei Verwesung und ist voller Blut. Schnell verbreiten sich in ganz Europa Gerüchte über eine Vampirepidemie. Am Hof in Wien ist man besorgt, aber nicht aus Angst vor einer vampirischen Seuche.
Angst hatte man eigentlich weniger vor einer tatsächlichen Seuche, sondern einer Einbildungsseuche. Und zwar, dass sich die Idee vom Vampir so sehr verbreitet, dass man das als aufgeklärter Mensch nicht mehr los wird.
So Andreas Puff-Trojan. In seinem neuen Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung untersucht der Literaturwissenschaftler an der Universität München philosophisch die Wirkungsgeschichte des modernen Vampirglaubens.
Der Vampir ist eine unheimliche Konstante. Es hat mal einer nachgezählt, es gibt über 3000 Vampirfilme. In der Literatur sieht es nicht anders aus. Es ist sehr erstaunlich, dass der Vampir, der sich auch nie ändert, also eigentlich ein völlig konservatives Element, sich bis in unsere Tage gehalten hat und ich schätze auch weiterhalten wird.
Der Erfolg des Vampirs kommt mit der Aufklärung. Bereits in der Antike werden Blutsauger erwähnt, aber erst im 18. Jahrhundert entwickelt der Vampirglaube eine solche Dynamik, dass aufgeklärte Kreise alles daran setzen, ihn wissenschaftlich zu widerlegen.
Sogar an der ehrwürdigen Sorbonne sind mehrere Dissertationen über den Vampirismus erschienen. Der Diskurs läuft darüber, wie kann man verhindern, dass diese Idee vom Vampir überhaupt um sich greift.
Denn die moderne Faszination für den Vampir trifft einen wunden Punkt der Aufklärung.
Vom Mittelalter bis ins Barock haben sie ein lebendiges Memento Mori, Gedenke des Todes. Das heißt nicht, dass Leute im Mittelalter permanent an ihren Tod gedacht haben. Ich glaube, dass der mittelalterliche Mensch sinnen lustvoller war als wahrscheinlich der heutige. Aber der Tod ist immer im Bewusstsein. Mit der Aufklärung passiert Folgendes. Das Mensch denkt und denkt und hört nicht auf zu denken. Und der Tod verschwindet aus dem allgemeinen Bewusstsein.
Die aufgeklärte Philosophie will das Individuum aus der religiösen Schicksalhaftigkeit befreien. Der Tod aber bleibt als Leerstelle. Der Vampir füllt nicht nur diese Lücke, er bietet auch eine Ausflucht, den Verlust der Nächsten, wenn sie als Vampire zurückkehren, zu verdrängen.
Sie können auch bei den klassischen Vampiren sagen, rein psychoanalytisch, da bilden sich die Leute ein, dass da einer, der tot ist, wieder zurückkommt ins Heim.
Mit dieser Ambivalenz als Gefahr und Erlösungsmöglichkeit zugleich hält der Vampir den Tod am Leben.
Als Untoter eigentlich der Einzige, der innerhalb der Aufklärung uns immer noch an den Tod erinnert.
Und er tut das mit einer Körperlichkeit, die in der Moderne mehr und mehr zurückgedrängt wird. Sinnlicher Ausdruck davon ist der Vampirbiss, der eine zutiefst religiöse Mystik symbolisiert. Blut spielt im Christentum eine zentrale Rolle, bis hin zum Abendmahl, wo Wein sich in das Blut Christi verwandelt. In Bram Stokers Roman Dracula von 1897 trinkt die Heldin Mina in einer Art Bluttaufe Draculas Blut.
Oh, Mina. Trink und vereine dich mit mir zum ewigen Leben.
Francis Ford Coppola zeigt in seinem Film Bram Stokers Dracula, was im Roman nur angedeutet wird, die erotisch aufgeladene Sehnsucht Minas, der körperfeindlichen viktorianischen Welt zu entfliehen.
Dann schaffe mich fort und halte mich fern von all diesem Tod.
Für Mina verkörpert Dracula das wahre Leben, weil er sie, die als Vollweise früh mit dem Sterben konfrontiert war, den Tod spüren und zugleich überschreiten lässt.
Unsere Liebe ist stärker als der Tod.
Der Vampir weckt in Mina ein Bedürfnis des Anderssein als die viktorianische Gesellschaft, die in ihrem aufgeklärten Dasein versucht, den Tod wegzudenken.
Erst als Mina den Tod als Möglichkeit existenzieller Grenzerfahrungen erlebt, kann sie ins Leben zurückkehren. Ihre Sicht auf das Leben als Sein zum Tode macht sie zu einer Heldin im Sinne Heideggers.
Heidegger ist einer der wenigen Philosophen in Europa, der den Tod wieder reinholt in seine Philosophie und sagt, wir müssen den Tod mitbedenken. Heidegger gibt uns keine Jenseitsversicherung oder so etwas. Aber das Denken an den Tod bedeutet auch, über den Tod hinaus denken zu können.
Und damit das Leben als Daseinsform zu begreifen, die durch die existenzielle Erfahrung des Todes erst tiefer erfährt. Das Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung zeigt anschaulich, was den bis heute anhaltenden Reiz des Vampirs ausmacht. Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen der Tod zwar sehr gegenwärtig ist, aber sich oft hinter abstrakten Zahlen verbirgt, bleibt der Vampir der unheimliche Außenseiter, der uns die Ungeheuerlichkeit unserer Sterblichkeit sinnlich vor Augen führt.
Vampire, Schattengewächse der Aufklärung. Das Buch von Andreas Puff-Trojan ist jetzt im Sonderzahlverlag erschienen mit 144 Seiten für 18 Euro.